Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prager Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keberlova zu den aktuellen Nachrichten. Die Tschechische Republik hat am Montag den Vorschlag Dänemarks akzeptiert und auf höhere Produktionsquoten bei Schlachtrindern verzichtet. Damit wurde eine wichtige Bedingung für den Abschluss des schwierigsten Kapitels in den Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union erfüllt. Außenminister Cyril Svoboda gab dies am späten Abend bekannt. Gleichzeitig kündigt er die Bereitschaft an, auch das Verkehrskapitel abzuschließen. Der tschechische EU-Chef Unterhändler Pavel Telička hat heute in Berlin über die Möglichkeiten tschechischer Spediteure verhandelt, nach dem EU-Beitritt auf dem Markt der alten EU-Länder unternehmerisch tätig zu sein. Deutschland verlangt eine Übergangsfrist und Beschränkungen für tschechische Spediteure und von dieser Position ist Berlin auch heute nicht zurückgewichen, sagte der Nachrichtenagentur ČTK Pavel Telička. Er führte weiter an, dass er in der Frage der Kabotage keinen bedeutenden Schritt bemerkt hätte und Deutschland nur bereit wäre, über eine mögliche Quote für das Jahr 2004 zu verhandeln. Auch das wäre dem tschechischen Unterhändler zufolge nicht sicher. Im Prager Theater na Filovačce wird heute der Internationale Tag der Menschenrechte begangen. Die tschechische Zweigstelle von Amnesty International wird aus diesem Anlass zum ersten Mal einen Menschenrechtspreis verleihen, und zwar an Präsident Václav Havel. An der feierlichen Preisübergabe nimmt anstelle des Staatsoberhauptes seine Gattin Dagmar Havlová teil. Der Landkreis Liberec-Reichenberg hat heute ein Abkommen über die Zusammenarbeit mit der Oil-Region Nysa-Neiße abgeschlossen. Beide Gebiete versprechen sich davon höhere Chancen bei der Beantragung von EU-Geldern und wollen ebenfalls gemeinsam die Probleme ihrer Städte und Gemeinden lösen. Man wolle grenzüberschreitende Projekte gemeinsam vorlegen und die Erfahrung der Oil-Region bei der Schöpfung von Geldern aus den EU-Fonds nutzen, sagte nach der Unterzeichnung des Abkommens der Landeshauptmann von Liberec Pavel Pavlík. Die Euroregion Neiße liegt im Dreiländereck zwischen Deutschland, Polen und Tschechien. Gemeinden, Hotelbesitzer und Unternehmer aus der nordmährischen Region Jesenik präsentieren heute im polnischen Opole ihre Region und versuchen damit, Touristen aus Polen in ihre Region zu locken. Diese Veranstaltung fände bereits zum dritten Mal statt und sie zahle sich aus, sagte heute der Nachrichtenagentur ČTK der Bürgermeister von Jesenik Jiří Krátký und verwies darauf, dass in der Nähe der tschechischen Grenze an die 5 Millionen Polen leben, von denen die Region Jesenik zum großen Teil abhängig wäre. Dieses Jahr will die Region auch polnische Unternehmer dazu anregen, in der Region zu investieren. Soweit die Nachrichten. Durch die weitere Sendung führt sie jetzt Jitka Mládková.
Tagesecho.
Trotz intensiver Verhandlungen am Montagabend in Brüssel hat Tschechien das sensible Landwirtschaftskapitel immer noch nicht abgeschlossen. Die offen gebliebene Frage der Agrarzahlungen wird erst auf dem Gipfel in Kopenhagen ausgehandelt. Über verschiedene Fragen der Landwirtschaft verhandelte am Dienstag in Prag die deutsche Ministerin für Ernährung, Verbraucherschutz und Landwirtschaft, Renate Künast. Vorweihnachtliches Einkaufsfieber steigt auch in Tschechien und wird durch eine quasi null Inflation stabile Preise begünstigt. Mehr zu diesen und anderen Themen in unserem Tagesecho. Harte Verhandlungen bis in die späten Nachtstunden. So sah es am Montag in Brüssel aus, wo die letzte Runde der Beitrittsgespräche mit 10 Kandidatenländern vor dem EU-Gipfel in Kopenhagen eröffnet wurde. Was hat die Tschechische Republik dabei erreicht? Margita Maurova hat die Antwort.
Haushaltsregeln, Landwirtschaft und Verkehr. Diese drei Kapitel der Beitrittsgespräche sind auch nach den Verhandlungen am Montag offen geblieben. Der größte Fortschritt wurde dabei im Agrarbereich erzielt. In der Nacht auf Dienstag wurden alle bilateralen Landwirtschaftsfragen de facto gelöst. Der Hauptunterhändler Pavel Telička dazu:
Die tschechische Seite hat keine weitere Erhöhung der Quoten für Schlachtrinder mehr durchgesetzt.
Wir haben schließlich die Erhöhung von 50.000 auf 90.300 akzeptiert.
Als Kompensierung für dieses Zugeständnis will Prag bessere Bedingungen für Direktzahlungen an Landwirte sowie Gelder für die Regionalentwicklung aushandeln. Dänemark hat für Tschechien Kompensationszahlungen in Höhe von 185 Millionen Euro für die ersten 3 Jahre der Mitgliedschaft vorgeschlagen. Tschechien verlangt jedoch 390 Millionen. Pavel Telička meint trotzdem nicht, dass die Forderungen Prags übertrieben sind. Ich glaube nicht, dass unsere Forderungen überzogen waren. Es zeigt sich immer wieder, dass überzogene Forderungen kein richtiger Weg sind, den man gehen soll. Der Verhandlungsmarathon wird am Dienstag in Berlin fortgesetzt, wo die Verkehrsproblematik auf der Tagesordnung steht. Gerade Deutschland verlangt nämlich eine 5-jährige Übergangsperiode für tschechische Spediteure und die Beschränkung ihres Rechts, auf den Binnenmärkten einzelner EU-Länder unternehmerisch tätig zu sein. Die Entscheidung über die Finanzen wird auf dem Gipfeltreffen in Kopenhagen fallen. Nach dem jetzigen Vorschlag soll die Tschechische Republik im Vergleich mit anderen Kandidatenländern die niedrigste Summe aus dem EU-Haushalt erhalten, und zwar 70 Euro pro Kopf jährlich. Die Kriterien der Union begünstigen ärmere Länder. Außenminister Cyril Svoboda verwies jedoch am Montag darauf, dass auch etwa Slowenien, ein mit Tschechien wirtschaftlich vergleichbares Land, um 37 Euro pro Kopf mehr erhalten soll. Die tschechischen Diplomaten wollen daher im letzten Moment eine Erhöhung der Zahlungen aus dem EU-Haushalt erzielen.
Wir bleiben noch beim Thema Landwirtschaft. Während die Beitrittskandidaten in Brüssel mit der EU verhandelten, reiste die deutsche Ministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, Renate Künast, zu Gesprächen mit ihrem tschechischen Amtskollegen Jaroslav Palas nach Prag. Sila Schultheiß kommt soeben von der Pressekonferenz beider Minister zu mir ins Studio. Und hier gleich meine erste Frage. Worum ging es bei den Gesprächen und warum eine Reise nach Prag, wenn die Hauptmusik der Beitrittsverhandlungen doch in Brüssel spielt?
Ja, Renate Künast reist gegenwärtig durch alle Kandidatenländer, weil ihr persönliche Kontakte zu ihren Kollegen wichtig sind. In diesem Zusammenhang hat sie auch auf die gemeinsame deutsch-tschechische Geschichte verwiesen. Ja, worum ging es? 2 Themenbereiche standen im Vordergrund, einmal die EU-Erweiterung und zum Zweiten die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik. Zu den Beitrittsverhandlungen sagten sowohl Ministerin Künast als auch ihr tschechischer Kollege Jaroslav Palas, dass die Verhandlungen über die landwirtschaftlichen Direktzahlungen schwierig gewesen seien. Der tschechische Minister sagte in diesem Zusammenhang, für die tschechische Seite sei der Vorschlag der EU nach wie vor diskriminierend, nachdem die Landwirte der Kandidatenländer zunächst nur 25% der Zahlungen ihrer Kollegen in der EU erhalten sollten. Aber alles in allem konnte man zufrieden sein. Das Kapitel sei quasi abgeschlossen und jetzt stehe eine neue Etappe bevor, nämlich das Referendum in Tschechien. Und hier sollten die tschechischen Landwirte vor allem von den Positiver der Erweiterung überzeugt wurden. Dafür wünschte Renate Künast ihm viel Glück.
Quasi abgeschlossen, wie du sagst, aber es kann, glaube ich, in Kopenhagen ganz schön spannend sein. Noch eine Frage. In 2 Tagen beginnt ja in Kopenhagen der EU-Gipfel, auf dem letzte noch offene Fragen zwischen den Beitrittskandidaten und der EU geklärt werden sollen. Haben die beiden Minister auch dazu Stellung genommen?
Sie haben dazu Stellung genommen. Frau Künast sagte eindeutig, sie blicke dem Gipfel positiv entgegen, gehe auch von einem positiven Ergebnis aus. Und sie verwies als Beruhigung für die tschechischen Landwirte darauf, dass der Vorschlag von EU-Kommissar Fischler, der eine Kappungsgrenze von 300.000 Euro für die Landwirtschaft vorgeschlagen hatte, von der deutschen Seite so auch nicht akzeptiert wird, da der Erhalt von Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft doch zu wichtig sei, als dass man diesen Vorschlag akzeptieren könne. Also es sieht so aus, als wenn doch davon ausgegangen wird, dass die Unstimmigkeiten auf dem Gipfel auch zugunsten der tschechischen Seite beigelegt werden können.
Ich danke dir und wir können unseren Hörern schon jetzt versprechen, dass wir uns mit diesem Thema Gespräche der beiden Minister Künast Palas auch am Mittwoch in unserem Tagesecho befassen werden. Musik. Vor Weihnachtszeit heißt Großeinkaufszeit und die meint es diesmal gut mit der tschechischen Bevölkerung, die noch im August in nicht geringem Maße vom verheerenden Jahrhunderthochwasser heimgesucht wurde. Denn im November war die Inflationsrate so niedrig wie noch nie in der neuzeitlichen Geschichte der selbstständigen Tschechischen Republik. Das hat zur Folge, dass der Einzelhandel einen regelrechten Boom beim Weihnachtsgeschäft verzeichnet. Lothar Martin mit weiteren Einzelheiten.
Die Verbraucherpreise in Tschechien sind im Durchschnitt genauso hoch bzw. niedrig wie im vergangenen Jahr. Aus diesem Grund wird hierzulande die niedrigste Inflationsrate seit der Gründung des Landes am 1. Januar 1993 registriert. Zu den genauen Zahlen gab der stellvertretende Vorsitzende des Tschechischen Statistischen Instituts, Jan Tucek, wie folgt Auskunft.
Spotřebitelské ceny klesly v listopadu proti říjnu o 0,2%.
Die Verbraucherpreise sind im November gegenüber dem Vormonat um 0,2% gesunken. Im Vergleich zum November letzten Jahres waren sie nur um 0,5% höher. Die wichtigste Ziffer, die sicher alle sehr interessiert, ist dabei die Inflationsrate. Sie wird ausgedrückt durch den durchschnittlichen Anstieg des Indexes der Verbraucherpreise für die letzten 12 Monate im Vergleich zum durchschnittlichen Zuwachs der vorangegangenen 12 Monate. Diese Inflationsrate lag im November bei 2,1%, was eine Verlangsamung des Anstiegs um 0,3% gegenüber der Inflationsrate vom Oktober bedeutet.
Mit dem gegenwärtig minimalen Anstieg der Verbraucherpreise gehört Tschechien zu den Spitzenreitern in Europa. Laut einer OECD-Prognose für das gesamte Jahr 2002 wird selbst die Eurozone zum Jahresende mit 2,4% knapp darüber liegen. Worauf die günstige Inflationsrate zurückzuführen ist, dazu sagte Jan Tucek.
Im vergangenen Jahr ist die niedrige Inflationsrate vor allem von den Preissenkungen bei Lebensmitteln, alkoholischen Getränken und bei den Treibstoffen beeinflusst worden. Der Rückgang des Inflationsanstiegs im letzten Monat ist insbesondere auf die Preissenkungen bei Fleisch, frischem Gemüse, Milch, Käse und weiterer Milchprodukte zurückzuführen. Demgegenüber stiegen die Preise für Butter, Eier, Kartoffeln und Obst.
Für die relativ niedrigen Preise bei Lebensmitteln und Benzin werden immer wieder zwei Gründe genannt. Dass die Nachfrage übersteigende Angebot sowie die gerade im zurückliegenden Jahr nicht nur sehr stabile, sondern im Wechselkurs zu Dollar und Euro im Wert gestiegene tschechische Krone. Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass die stagnierende bzw. sogar fallende Inflation in Tschechien noch 2 bis 3 Monate anhalten wird. Danach würden aber die Preise wieder kräftig ansteigen, hieß es. Zum Oktober nächsten Jahres erwartet die Tschechische Nationalbank einen Inflationsanstieg von 1,5 bis 2,9%, während die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, Tschechien für das Jahr 2003 einen Inflationszuwachs von 2,5% voraussagt.
Bereits am Montag haben wir unsere Hörerinnen und Hörer darauf verwiesen, in der diesjährigen Silvesternacht pünktlich um 0 Uhr wird sich die Teilung des ehemaligen tschechoslowakischen Staates zum 10. Mal jähren. Im Rahmen der angekündigten Beitragsserie zu Detailaspekten dieses Themas beschäftigt sich Gerhard Schubert heute mit Problemen rund um Fragen der Staatsbürgerschaft.
Zwar gab es wenigstens in formaler Hinsicht bereits vor dem 01.01.1993 eine tschechische und eine slowakische Republik, doch im Rahmen der damaligen tschechoslowakischen Föderation gab es in Fragen der Staatsangehörigkeit keinerlei Probleme. Alle waren tschechoslowakische Bürger. Mit der Teilung am 01.01.1993 sollte sich das freilich ändern. Für den Großteil der Menschen zu beiden Seiten der neu entstandenen Staatsgrenze entstanden kaum administrative Probleme. Denn in erster Linie war der ständige Wohnsitz entscheidend, der ohnehin oft mit der Muttersprache, meist Tschechisch oder Slowakisch, beziehungsweise mit der Gestaltung anderer sozialer Lebensbezüge einherging. Doch wie man weiß, ist die Realität in so heiklen Fragen wie der Staatsangehörigkeit oder Nationalität stets ein wenig komplizierter. Im Gespräch mit Radio Prag hat Pavla Vojčková, sie ist Vorsitzende einer Beratungsstelle für Staatsbürgerschaftsfragen, die damalige Problematik nachgezeichnet.
zatímco Slovenská republika si s tím poradila mnohem liberálněji, to znamená, že umožnila všem občanům.
Die Slowakische Republik ist mit dieser Sache viel liberaler umgegangen. Sie hat auch allen tschechischen Bürgern ohne irgendwelche Einschränkungen ermöglicht, sich innerhalb eines Jahres zu entscheiden, ob sie die slowakische Staatsbürgerschaft annehmen wollen. Anders die Tschechische Republik. Sie hat den Erwerb der Staatsbürgerschaft für all jene, die sie nach der damaligen Gesetzgebung nicht ohnehin automatisch erhielten, an eine Menge restriktiver Bedingungen geknüpft. Dazu gehörten zum Beispiel der Verlust der slowakischen Staatsbürgerschaft oder die Bedingung, 5 Jahre ohne Eintrag im Strafregister zu sein. Und gerade letzteres verursachte große Probleme.
Denn es sei so, Bočko war eine Gruppe von Leuten entstanden, die praktisch tatenlos wurden, weil sie vorbestraft waren, umgekehrt aber in der Slowakei keinen festen Wohnsitz hatten. Wie ging man in weiterer Folge mit dieser Problematik um?
Nakonec se to začalo řešit v roce 96, ten první ústupek byla...
Im Jahr 1996 begann man dann, diese Frage zu lösen. Das erste Zugeständnis war eine Gesetzesnovelle, der zufolge das Innenministerium auf die Bedingung der fünfjährigen Unbescholtenheit verzichten konnte. Und im Jahr 1999 schließlich, nach dem Antritt der sozialdemokratischen Regierung, knüpfte daran eine weitere, noch viel liberalere Novelle an, die diese Bedingung überhaupt aufhob und eine neue, zeitlich unbefristete Regelung für die Annahme der tschechischen Staatsbürgerschaft einführte, die keine zusätzlichen Bedingungen mehr enthielt. Und so hat jeder ehemals tschechoslowakische Staatsbürger, der mindestens seit Anfang des Jahres 1993 hier lebt, das Recht, die tschechische Staatsbürgerschaft zu wählen.
Nun sei laut Bočková das Problem auf logistischer Ebene weitgehend aus der Welt geschafft. Allgemeine Fragen wie etwa die nach einem zwingenden Zusammenhang von kultureller Identität und dem Verlauf von Staatsgrenzen wurden im Zuge der Teilung der Tschechoslowakei jedoch eher aufgeworfen. Wagen wir zum Abschluss eine Prognose. Wenn die Bürger beider Staaten einige Zeit in der EU vereint sein werden, dann wird ihnen die kurze Zeit der tschechisch-slowakischen Grenzbalken vielleicht sogar einigermaßen grotesk erscheinen.
Und das war's im Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Bei uns geht es weiter mit dem Themenkaleidoskop.
Willkommen zum heutigen Themenkaleidoskop, liebe Freunde. Es begrüßt Sie Lucia Moučková. Schon seit etwa einem Monat läuft in Tschechien ein Projekt unter dem Motto Adoptiere eine Puppe und du rettest ein Kind. Dieses Projekt organisiert die tschechische Filiale der Organisation UNICEF, also des UNO-Fonds für den Schutz der Kinder. Mehr zu diesem Projekt sagte mir die Direktorin der tschechischen UNICEF, Pavla Gomba.
My jsme se nechali inspirovat zkušenostmi našich kolegů v Itálii, Francii.
Wir haben uns durch Erfahrungen unserer Kollegen in Italien, Frankreich und Finnland inspirieren lassen, die dieses Projekt fast seit 20 Jahren mit großem Erfolg durchführen. In diesem Jahr probieren wir es zum ersten Mal auch in der Tschechischen Republik. Ich muss sagen, wir waren von der Resonanz selbst sehr überrascht. Am Anfang haben wir vielleicht nicht erwartet, dass die Menschen so positiv reagieren werden. Jede Puppe, die ein Kind oder ein Erwachsener herstellt und der tschechischen UNICEF spendet, bekommt eine Geburtsurkunde mit ihrem Namen und dem Namen ihrer Eltern. Insgesamt wurden 2000 Geburtsurkunden ausgegeben. Trotzdem hatten wir ein wenig Zweifel, wie sich die Puppen verkaufen. Jetzt, nach einem Monat, kann ich sagen, dass unsere Bedenken umsonst waren. Es kommen jeden Tag Menschen, um eine Puppe zu kaufen und damit ein Kind zu retten. Denn jede dieser Puppen stellt ein Kind dar, das dank des Erlöses aus dem Verkauf geimpft werden kann. Es sind vor allem Kinder in Afrika, aber auch aus Entwicklungsländern in Asien. Durch die Impfungen rettet UNICEF weltweit jedes Jahr das Leben von etwa 3 Millionen Kindern. Und diese Zahl ist wohl ziemlich unvorstellbar.
To znamená rozvojové země. Možná vás bude zajímat, že UNICEF každý rok zachrání životy asi 3 milionů dětí právě očkováním. A to je číslo, které je možná těžké si vůbec představit.
Die Organisation UNICEF entstand nach dem Zweiten Weltkrieg als Antwort auf die Situation der Kinder in Europa. Ursprünglich war UNICEF als eine einmalige Hilfe geplant. Da sich aber die UNICEF-Aktivitäten bewährt hatten, wurde der Wirkungsbereich erweitert und heute ist die Organisation praktisch in allen Ländern der Welt tätig. Alle UNICEF-Projekte bemühen sich, Kindern eine bessere Zukunft zu sichern. Im Einzelnen handelt es sich um Lebensmittelhilfe, Trinkwasserversorgung, bessere Hygiene und nicht zuletzt um Ausbildung. In Tschechien ist UNICEF seit 1991 tätig. Außerdem Schutz der Kinderrechte zählt zu ihrer Tätigkeit, der Gewinn von Finanzmitteln für die Unterstützung der weltweiten UNICEF-Programme. UNICEF ist auch dadurch einzigartig, dass es nicht aus den Budgets einzelner Staaten finanziert wird, sondern ausschließlich aus freiwilligen Spenden. Im Laufe von etwa 11 Jahren ihrer Existenz organisierte die tschechische UNICEF außer dem Projekt Adoptiere eine Puppe und Du rettest ein Kind eine Reihe von Projekten. Es spricht wieder Pavla Gomba.
To byl například program Nemocnice přátelské k dětem.
Es gibt zum Beispiel das Programm Kinderfreundliche Krankenhäuser. In seinem Rahmen werden Krankenhäuser von Experten und Ärzten nach ziemlich strengen Kriterien beurteilt. Wenn ein Krankenhaus diese Kriterien erfüllt, erhält es den Status kinderfreundlich. Wir sind froh, dass es bereits 20 solcher Krankenhäuser in Tschechien gibt. Dieses Jahr war ein bisschen anders, denn wir erhalten selber Hilfe. Sie wurde uns nach dem Hochwasser im Sommer vom deutschen UNICEF-Ausschuss geleistet. Die Sammlung, die für Tschechien unsere deutschen Kollegen organisierten, brachte etwa 1,8 Millionen Kronen ein, was ziemlich viel ist. Es machte uns doppelt so viel Freude, denn Deutschland war selber von Überschwemmungen betroffen und trotzdem spendeten die Menschen spontan ihr Geld, um tschechischen Kindern zu helfen. Die gewonnene Summe wurde ganz konkret für 3 Kinderheime und 3 Schulen verwendet, die vom Hochwasser betroffen waren. Jetzt vor Weihnachten hat UNICEF wirklich viel zu tun. Neben dem Verkauf von Weihnachtsgeschenken und Neujahrskarten laufen noch 3 weitere Projekte. Wie Pavla Gomba sagte, heißt das erste der Baum der erfüllten Wünsche.
Ten princip spočívá v tom, že vlastně lidé nakupují dárky pro děti z dětských domovů, které my jim potom předáme.
Das Prinzip besteht darin, dass Menschen für Kinder aus Kinderheimen Geschenke kaufen, die UNICEF den Kindern dann überreicht. Das zweite Projekt ist eine Sammlung, die unsere Hilfe für die vom Hochwasser betroffenen tschechischen Schulen ergänzen soll. Und um unserer internationalen Orientierung treu zu bleiben, läuft in diesem Jahr ein größeres Hilfsprojekt für Ruanda. Dieses Land wurde, wie viele Hörer wohl wissen, vor 8 Jahren durch einen Völkermord fast völlig zerstört. Es gibt dort eine Menge Kinder, die ihre Eltern verloren haben und sich jetzt nicht nur um sich selbst, sondern auch um ihre Geschwister kümmern müssen. Diese Kinder können deshalb nicht zur Schule gehen, verrichten oft harte Arbeit und leben praktisch am Rande der Gesellschaft. Und dies ist eines der Probleme, bei dessen Lösung wir behilflich sein möchten.
Während der kommunistischen Zeit war in Tschechien die Einstellung, anderen zu helfen, eher wenig verbreitet. Ich fragte die Direktorin der tschechischen UNICEF, Pavla Gomba, wie die Projekte von UNICEF heute von den Tschechen aufgenommen werden.
Já myslím, že situace u nás se hodně od počátku vlastně našeho založení v České republice změnila.
Meiner Meinung nach hat sich die Situation seit der UNICEF-Gründung in Tschechien geändert. Anfang der 90er Jahre war die Haltung der Tschechen oft diese. Warum sollte ich Negerkinder mit aufgeblasenen Bäuchlein unterstützen? Jetzt zitiere ich absichtlich die Menschen so, wie sie es sagten, wenn unsere eigenen Kinder Hilfe brauchen. In den letzten Jahren haben sich die Reaktionen geändert, glaube ich. Und zwar auch dank der Tatsache, dass die Menschen viel mehr reisen und die Situation in anderen Ländern kennenlernen. Oder auch dank verschiedener Dokumente über das Leben in anderen Staaten. Die Menschen haben jetzt also nicht nur die Möglichkeit zu vergleichen, sondern sich auch bewusst darüber zu werden, dass die Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen, nicht vergleichbar sind mit der Situation von Kindern, die in Afrika und Indien auf der Straße oder in Afghanistan mitten in Kämpfen leben.
Jsou ale hodně nesrovnatelné s tím, co prožívají děti třeba někde v Africe nebo v Indii na ulici nebo v Afghánistánu mezi boji.
Und damit geht unser Themenkaleidoskop zu Ende. Es verabschiedet sich und auf ein Wiederhören freut sich Lucia Moučková.
sind wir, liebe Freunde, auch am Ende unseres Programms angelangt. Fürs Zuhören bedankt sich und auf ein neues Treffen mit Ihnen freut sich Jitka Matkova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a v jižní Americe.